The Good, The Bad and The Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
Herzlich willkommen bei The Good, The Bad and The Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und mir gegenüber sitzt nicht nur der großartige, einzigartige, lautatmende Johannes Radke, sondern auch Katja Reinecke. Hallo!
Hi!
Hallo!
Katja, uns kennen wahrscheinlich schon alle, hoffe ich. Wenn nicht, dann müsst ihr das nachholen. Aber möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, natürlich gerne. Ich komme ganz aus dem südlichsten Baden, im Prinzip genau zwischen Freiburg und Basel.
Aus dem Home of the Good Eden.
Genau, richtig, ja. der ja jetzt gerade für Schaumwein nicht so super relevant ist. Aber für den Wein dafür umso mehr. Wir haben in Augen eine Sektkellerei. Meine Eltern haben die 87 gegründet. Inzwischen bin ich auch mit meinem Bruder mit im Boot. Mhm. Wir haben etwa 5 Hektar und bauen die komplett alle zu Sekt aus. Und haben seit 2 Jahren jetzt in Istein, das ist nochmal ein Ticken südlicher, mit Friedrich und Fritz Keller zusammen ein Weingut, das ist das Weingut am Klotz. Mhm. Auch da wird es irgendwann ein Sekt geben, aber das dauert noch ein bisschen. Bisher gibt es Gutedel und Burgunder.
Sehr gut. Aber du bist nicht klassisch Winzerin, ne? Du machst eher die...
Ich bin quasi eher die Bürotante.
Die Bürotante und Marketing und sitzt jetzt bei mir im Podcast.
Genau.
Oder uns im Podcast.
Genau.
Wir machen heute auch ein bisschen Reste trinken, weil wir ja gerade eben eine Verkostung zusammen gemacht haben. Und zwar haben wir die Top 10 des Focus Wine Awards durchprobiert.
Genau. Der Sektkategorie.
Der Sektkategorie, ja, weil sonst wären wir jetzt nicht so ganz fit, dass wir jetzt noch hier gemütlich über Sekt sprechen könnten. Wir trinken nämlich jetzt wild durcheinander. Johannes, habe ich einen Cremant? Ist es? Ja, nee, der schimpft sich nicht Cremant. Ein Brut Natur Sekt Pure 0415 von Weingut Winter eingeschenkt. Du trinkst Raumland 2012 Reserve Chardonnay und ich trinke 2017er Blanc de Blanc von Grise. Zum Hoch.
Cheers. Johannes,
schön, dass du da bist. Das heißt, wenn du auf einem Sektgut groß geworden bist, bist du quasi mit Sekt groß geworden, ne?
Ja, so ziemlich. Mein Vater hat sehr bald nach seinem Studium, also der hat Weinbau in Geisenheim studiert und eigentlich direkt im Anschluss die Sektkellerei gegründet, die dann auch gleichzeitig mit der Lohnversektung auch schon gestartet hat. Also die Lohnversektung wurde seither auch immer größer. Das eigene versuchen wir eigentlich eher klein zu halten, da wir eben auch im Prinzip ein kleiner Familienbetrieb sind und jeder alles macht. Deswegen, klar, ich bin hauptsächlich schon eher im Büro, im Marketing, im Verkauf, aber wie das in so Familienweingütern oder bei uns eben in der Sektkellerei so ist, ist es ja dann doch so, dass jeder irgendwo alles macht, wenn es drauf ankommt, wenn viel los ist. Und so auf dem Hof groß geworden, Sekt war immer präsent, also das war jetzt irgendwie nichts, was man irgendwann kennengelernt hat, sondern es gab es immer, wir durften immer auch schon als Kinder mal so dran nippen, mal einen Schluck probieren, so dass es eben so diese Süßtrinkphase, Alkopop-Phase irgendwie übersprungen hat und gleich
ja,
eigentlich.
Gott sei Dank.
Ja, da hast du wirklich nichts verpasst, glaubst du mir. Das ist alles
ja.
Den Kater nicht wert, sagen wir es mal so. Ne? Also gibt es nicht so den Moment, wo du sagst, das war mein erstes Glas Sekt, oder?
Nee, kann ich mich echt gar nicht dran erinnern, weil es, wie gesagt, immer mal so einen Probierschluck gab, aber ich mich dann einfach als Kind lange auch gar nicht sonderlich dafür interessiert habe. Also klar, wir waren so im Herbst dabei und es war immer was los auf dem Hof mit unseren Mitarbeitern auch. Und man hat es so mitbekommen, aber ich habe mich, also da man als Kind ja irgendwie relativ weit weg von dem Produkt ist und also so war es jedenfalls bei mir, erst später eigentlich dafür angefangen zu interessieren. Aber es war immer da. Also.
Wovon hast du denn geträumt als kleines Mädchen? Was wolltest du machen?
Ja, es war dann eher so klassisch, keine Ahnung,
Tierärztin. Ja, genau.
So. Wir hatten immer auch irgendwie Hund, Katze und Pferde und so. Das war dann schon immer sowas, aber nie was, was ich ernsthaft dann später in Betracht gezogen habe. Aber so klassisch Kindertraum.
Natürlich, klar. Ich glaube aber, wenn man in sowas groß wird, ne, ich bin auch in der Gastronomie groß geworden, dann ist es halt schwierig zu sagen, also das mache ich auch, gerade als Kind, da möchtest du ja sowieso dich abgrenzen, dann findest du das ja so alles blöd. Und ich wollte immer zum Ballett und ich wollte ins Musical und dann eben Modedesign, Schneiderin. Aber letztendlich ist es ja ganz oft so, dass man dann doch irgendwie wieder bei den Wurzeln landet, ne?
Ja, ich muss sagen, bei mir kam es auch. Ich wollte dann sogar nach dem Abi soziale Arbeit studieren. Das hatte ich dann wirklich auch nicht beworben, hat alles nicht geklappt. Und ich habe dann ein duales Studium gemacht im Marketing und war beim Fritz Keller am Kaiserstuhl. Und da kam eben so der ganze Bezug zum Thema Wein, eben nicht nur Sekt, sondern auch ein bisschen mal auf die ganze Welt bezogen und nicht nur so das, was man halt irgendwie aus dem Umfeld kannte. Also klar, meine Eltern haben auch immer viel Weine probiert, aber mein Interesse war da einfach noch nicht so da. Und bei Kellers durch die vielen Veranstaltungen, die haben Bordeaux-Probe und alles, das war so spannend, dass mich dann eben doch mehr gepackt hat, als ich anfangs gedacht hätte.
Das hat dir deinen Weinhorizont quasi eröffnet.
Voll, ja.
Ja.
Ja. Total. Und eben mein Bruder ist, der hat Weinbau studiert, ist auch mit in Betrieb eingestiegen vor ein paar Jahren. Und klar, so dass man stolz drauf war, irgendwie, was unsere Eltern so erreicht hatten, aus wirklich nichts das so aufzubauen. Das war schon immer. Die haben uns aber überhaupt keinen Druck gemacht, dass wir das machen sollen, gar nicht. Aber ich muss sagen, das hat mir schon auch nochmal so einen Push gegeben, dass ich wusste, okay, ich habe quasi meinen Bruder da mit dabei, der sich super auskennt, was den Weinbau angeht. Das gibt einem schon Sicherheit und irgendwie ist dann die Aufgabe, die einem da ja irgendwo dann auch bevorsteht mit einer Betriebsübernahme irgendwann, nicht ganz so überwältigend, wie wenn man jetzt alleine da stehen würde.
Da hat man quasi noch jemanden anderen, der die Last auf den Schultern mit einem teilt.
Ja.
Ne? Ja. Johannes, hast du eigentlich schon mal was von Rheinecke getrunken?
Nein.
Noch gar nicht, ne?
Ich dachte, wir trinken das heute.
Nee, ich hatte dich eigentlich gebeten, eine Flasche mitzubringen und dann noch mal kurzfristig abgesagt, weil wir halt, wie gesagt, 10 Flaschen aufgezogen haben. Dann hast du dementsprechend auch nichts mitgebracht, was ja vorher in Ordnung ist, weil wir halt 10 Flaschen offen haben.
Ich habe aber was gekauft.
Ja, natürlich, das werden wir dann wann anders genießen. Wir verraten noch nicht, was das ist. Das solltest du auf jeden Fall nachholen, ne?
Wir haben ja schon mal alles zusammen durchprobiert.
Ich bin bei euch gewesen, in Augen, sehr malerisch bei euch. Es war ein Höllenritt durchs Höllental, von mir zu Hause zu euch. Und ja, ihr habt einen ganz, ganz kleinen, schnuckeligen Betrieb, den ich sehr lange suchen musste im Industriegebiet.
Ja.
Ja. Und dann waren wir in eurem alten Keller und haben diese ganzen Grundweine durchprobiert. Und dein Papa konnte ja ganz genau alles zu jedem Fass irgendeine neue Geschichte erzählen.
Ja.
Und ihr habt auch diese spannende Sache mit den Lagensekten. Ja. Ihr habt ja den Pinot Noir aus 3 verschiedenen, komplett verschiedenen Lagen, der komplett gleich ausgebaut wird.
Genau, ja.
Aber sich komplett anders verhält, ne?
Ja, das zum Thema Industriegebiet, das kam eben früh durch die Lohnversektung. Meine Eltern haben die Sektkellerei das Elternhaus von meiner Oma, war früher klassisch gemischte Landwirtschaft. Da haben meine Eltern die Sektkellerei gestartet, haben den ganzen Hof unterkellert mit der jetzt rückblickend ein bisschen naiven Vorstellung, jetzt haben wir super viel Platz, jetzt kann es losgehen. Und wie das beim Sekt eben so ist, man braucht halt wahnsinnig viel Lagerkapazität, ja. Und die war, glaube ich, irgendwie dann nach 2 Jahren auch erreicht. Und dann haben wir uns da eben dafür entschieden, oder haben meine Eltern sich dafür entschieden, Ende der 90er im Gewerbegebiet sich quasi zu vergrößern. Und jetzt ist es aber eigentlich ganz gut aufgeteilt, sodass der komplette eigene Weinausbau im elterlichen Betrieb noch ist. Das war auch da, wo wir eben probiert haben. Und die Produktion dann, also sage ich mal, das ganze vom Rütteln bis zum Degorgieren und das Lager eben im Gewerbegebiet ist. Wir machen für um die 250 Betriebe, wirklich von Hobbywinzer bis Genossenschaft, versekten wir. Und eben da braucht man entsprechend viel Platz. Die Nachbarn haben da auch lang mitgemacht, mitten im Dorf, aber ich glaube, die waren auch nicht böse, dass es dann
irgendwann sein Ende hat.
Ja, ein bisschen ruhiger wurde. Jetzt ist es nur noch im Herbst so laut. Genau. Und die drei Lagen, Pinus, das war echt auch so ein, eigentlich mal so aus eigenem Interesse auch ein Projekt. Wir haben eben, wie du gesagt hast, darauf geachtet, dass wir den Ausbau wirklich identisch machen. Wir haben die alle drei zum gleichen Zeitpunkt gelesen. Die sind alle direkt abgepresst in Edelstahltanks, damit man nicht irgendwie unterschiedlichen Holzeinfluss hat. Die Tanks stehen sogar nebeneinander, dass irgendwie keine großen Temperaturunterschiede sind. Ja, dann alles genau gleich, keine Schönung, keine Filtration am Ende, am gleichen Tag abgefüllt, gleich langes Hefelager, am gleichen Tag degorgiert. Also, dass man wirklich mal versucht, alles, was an anderen Einflüssen kommen kann, auszumerzen. Und haben jetzt eben einen aus unserem Heimatort, eben Augen nach Schäf, einen aus Bannweiler, das ist der Bannweiler Römerberg, und dann aus Feuerbach, das Feuerbacher Steingässle. Das sind eben drei verschiedene Böden. Von der Höhe unterscheiden sich die drei Orte. Und eben Kleinklima ist ja dann auch immer unterschiedlich. Und so kommt dann eben dieses Dreierpaket zustande, weil wir wirklich gesagt haben, das ist eigentlich total spannend, dass man die wirklich total alle drei verkostet und nicht irgendwie nur einen. So gibt es dann die im
Beilagenpaket. Also ich finde es toll, dass ihr das macht, weil ich finde, dass es halt eine große Bereicherung ist, um zu zeigen, dass Sekt eben auch erstens Jahrgang und Terroir eben wiedergeben kann. Wenn die halt alle gleich gemacht sind und trotzdem so unterschiedlich schmecken, dann ist das Terroir halt auch beim Sekt super wichtig. Und ich finde, das wird halt nicht so zelebriert wie beim Wein, ne?
Ja, das ist so. Ich meine, auch beim Sekt ist es vielleicht ein bisschen im Kommen, dass es mehr auf auch mal Lagensekte gibt und da mehr ausprobiert wird. Aber klar, für viele ist es halt beim Sekt noch so Aperitivgedanke und geht, glaube ich, für viele noch nicht so darüber hinaus.
Ja.
Wobei es sich aber schon auch so ein bisschen verändert
momentan. Ja, total.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass das Thema Winzersekt halt ein ganz, ganz...
ja, auch Lagensekte. Also ich meine, wir haben im Podcast haben wir ja schon mal Goldloch irgendwie von Caroline Diehl probiert. Irgendwie Marc Barth macht extrem guten Lagensekt.
Ja.
Schloss Wo war eine der ersten Manufakturen, die das, glaube ich, gemacht haben. Das gibt's ja alles schon. Also...
Die Nachfrage ist halt auch da. Ne? Die Deutschen beginnen wieder ein Qualitätsbewusstsein für ihre Sekte zu entwickeln.
Wobei die Winzer das zum Teil aus meiner Sicht falsch machen, weil sie die dann auch direkt extrem teuer machen. Was dann wiederum die Leute abschreckt.
Extrem teuer ist halt auch...
Für deutschen Sekt schon. Im Vergleich zu Champagner keine Frage. Aber
Was kostet eure Lagenbox?
58.
Das heißt 20 Euro pro Flasche. Ja. Das finde ich doch in Ordnung.
Also, das geht auch vollkommen, aber wenn also man jetzt 20
Euro pro Fläschchen
also Caroline Diehl zum Beispiel das Ding sieht, das kostet 50 die Pulle.
Ja gut,
aber... Marc Barth, die großen Lagen kosten auch knapp 50. Das ist halt dann schon wieder, wo die Leute sagen, ja, dann kann ich mir auch einen Champagner kaufen.
Ich meine,
das dass sie halt nicht so, wissen, dass der Champagner irgendwie in der Preisklasse wesentlich schlechter ist, vermutlich von der Qualität, als der Sekt. Das ist ein anderes Ding.
Es ist aber halt auch beim Sekt... ja, meistens, weil es ja irgendwie Herkunftsgedanke ist es ja meistens auch in den höheren Qualitäten. Also bei uns ist es so, dass quasi der günstigste Sekt eben eine Cuvée aus verschiedenen Rebsorten ist und das dann schon eher, das ist zwar auch brüt, aber schon eher Richtung klassisch Aperitif geht. Also jetzt nicht so speziell, schon eher ein bisschen auf der fruchtigen Seite, dass man eben ein Aperitif anbieten kann, über den man jetzt nicht super nachdenken muss.
Sondern du sagst, schenk mir noch ein Glas ein.
Genau, genau. Und ich denke, gerade bei den Lagengeschichten ist es vielleicht schon was, wo man auch sich wünscht,
das ist ja auch arbeitsintensiver,
oder? Und dass man wünscht sich ja auch, dass dann der Konsument am Ende sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken darüber macht, was er da probiert.
Bist du das?
Nein, das ist Raja hinter dir.
Ach so. Wir nehmen heute mal zu Hause auf und deswegen haben wir auch ab und zu mal Katzenbesuch, die auch Geräusche machen. Und wollte einfach auch was sagen zum Thema Lagensekt. Ist wichtig für ihn.
Ich glaube, er wollte sich den Kopf massieren.
Ja.
Das sah sehr bequem aus.
Möchtest du es ihn nachmachen, oder?
Nein.
Nein. Gut. Also du solltest das auf jeden Fall nachholen hier mit Thema Reinecker, Johannes. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sektbildungslücke. Aber wir können ja auch mal nach Augen fahren.
Ja, wir wollten ja eh schon mal irgendwo hinfahren.
Ich weiß nicht, ob es an dir oder mir liegt, dass wir nicht fahren.
An dir.
An mir. Weil ich nicht fahre, oder was?
Also nee, weil du die letzten nicht, Male immer abgesagt hast. Herzlich eingeladen.
Die letzten Male, du hast das letzte Mal, hast du abgesagt, aus gutem Grunde.
Wo wolltet ihr denn dahin?
Da wollte sie mich in Berlin besuchen.
Ja, das ist wahr. Da wollte ich mit dir nach Berlin. Aber das hatte nichts weintechnisch zu tun. Johannes kommt aus Berlin.
Genau.
Und wollte mir einfach sein Berlin zeigen. Für mich ist Berlin immer furchtbar anstrengend. Berlin ist nämlich sehr laut, sehr viel. Und es gibt keine Sperrstunde in Berlin. Es ist einfach durch die Bank weg, wild und laut.
Ich glaube, das ist aber in Köln ja auch so.
Nee, eigentlich nicht. Also du weißt, also wir befinden uns im Herzen der Kölner Innenstadt und hier ist einfach, irgendwann ist einfach Ende. Da ist um 10 einfach Feierabend. Da passiert nichts mehr. Hier hat es keine Kneipen. Wirklich nicht. Hier im Herzen, am Dom. Da passiert nichts. In Berlin ist das nicht so. In Berlin ist
es kommt drauf an, wo du in Berlin bist.
Halligalli. Also da, wo ich in Berlin war, war es wild. Warst du schon mal in Berlin?
Ja, eine gute Freundin von mir wohnt in Berlin, da war ich auch schon zu Besuch, da war es ähnlich, muss ich sagen. Ich bin dann irgendwie um 6 oder so nachts nach Hause gegangen, weil ich echt fertig war und sie kam, glaube ich, so um 14 Uhr. So, entsprechend. Ja.
Du findest immer irgendwas, wo du reinfallen kannst, ne? Das ist wahr.
Das hast du aber, wie gesagt, in Köln genauso.
Das hast du in Köln auch so, aber ich glaube, Berlin ist nochmal eine andere Hausnummer.
Natürlich.
Wir reden halt von der Hauptstadt, ne?
Genau.
Was trinkst du
der
denn
Mutterstadt.
Eigentlich? Der Mutterstadt. Was trinkst du eigentlich selber gerne? Außer euren Sekt.
Außer euren Sekt. anderen Sekt auf jeden Fall. Champagner trinken wir natürlich super gerne. Und weintechnisch gerne Burgund oder natürlich auch deutschlandweit gern burgundischen Stil. Also eher, ich sag mal, eher elegante, nicht zu schwere, nicht zu breite Weine. Mhm. Dadurch, dass wir Sekt und damit Sektgrundwein geprägt sind, sind wir auch immer ein bisschen auf der Suche nach einer straffen Säure. Mhm. Eben, wenn man viel Sektgrundwein probiert, ist natürlich...
Da zieht es einem schon mal die Schuhe aus?
Ja, eben dann nicht mehr so, wenn man es gewohnt ist. Aber dann, glaube ich, braucht oder sucht man das auch ein bisschen im Stillwein, um so diesen Trinkfluss und so das Animierende dann zu haben. Also für uns sind dann so sehr alkoholreiche, breite
die machen euch müde,
Weine,
ne?
Ja, eher schwierig, ja.
Das finde ich nämlich auch. Also ich trinke super gerne mal so einen richtig molligen Chardonnay oder so, aber da muss ich wirklich Lust drauf haben, weil, also ich denke, dass das bei dir ähnlich ist wie bei mir. Ich trinke halt sehr, sehr viele Bubbles, auch wenn ich sie nicht beruflich trinke, wenn ich sie trinken möchte. und wenn, ich brauche diese Kohlensäure, ich brauche diese Säurestruktur, ne? Und wenn ich das nicht habe, dann ist es halt immer so, keine Ahnung, so ein Zusammensacken quasi, ne? Das macht mich müde irgendwie.
Voll, bei mir ist es auch halt von Sekt oder Champagner oder wenn es gut ist, es ist nicht so, dass man so satt davon wird, dass man irgendwie denkt, okay, jetzt
reicht's.
Zwei Schlücke probiert und jetzt ist auch wieder gut.
Ich glaube, es kommt auf den Schaumwein an.
Ja, das.
Wenn man so eine Flasche Bollinger sich reinzieht, dann ist man danach schon ziemlich satt.
Wie so ein Hefeweizen dann, ne?
Genau.
Ja.
ja, gibt sicher auch, aber von der Tendenz meine ich, ist es bei mir selten so, dass ich denke, jetzt habe ich keine Lust auf einen guten Sekt oder auf einen Champagner, aber ich kenne das eher, dass zum Beispiel bei einer Rotweinprobe oder so, dass ich dann denke, oh, jetzt was mit Bubbles wäre ganz nett.
So ein bisschen erfrischen, ne? So
ja.
Ein
kleiner, das
kenne ich. Wieder Espresso zwischendurch, so mal, jetzt sind wir wieder alle wach, ne? So ein Brut Natur.
Ja. Ich habe das ja immer, dass, wenn man so eine große Probe gemacht hat, irgendwie wirklich so eine 30er-Probe ja. mal hintereinander, danach so ein kleines Bier ist immer mhm. köstlich.
Bier?
Ja, doch, entweder ein, ja. ein kleines Pils oder ein Sekt oder ein Shampoo.
Ja, so ein Aufräum-Champagner, der alles wieder
ja.
gut macht.
Ja, dann ist man das wieder ist, wach, dann ist wieder...
Würde ich dann auch einen Radler gerne.
Ja, Radler ist... Ich bin ja kein Biertrinker, ne? Mhm. Also ich trinke Bier nur in einer Jahreszeit und das ist die fünfte und das ist Karneval. Und ansonsten gibt es kein Bier. Ich habe da nie einen Bezug zu gefunden. Ich
außer okay. Radler.
Ab und zu mal ein Radler, aber selbst das kann ich an einer Hand aufzählen, wenn ich mal einen Radler
trinke. Kiezmischer.
Ja, wenn ich mal eine Kiezmische trinke. Aber Johannes, wie viele Kiezmischen hast du mich in unserer Freundschaft schon trinken sehen?
Viermal.
Ich glaube, das hat er einfach gelogen jetzt hier. Das war gelogen,
Johannes. Es sah auch ein bisschen aus, als
doch, doch, er hat kurz nachgedacht. Er hat nachgedacht. Wenn die Leute nach oben gucken, wenn sie nach nachdenken, oben links. Ja, dann ist nachdenken. Und wenn sie nach unten gucken, dann lügen sie.
Wieder
nee, hinein. Nee, nee, wir sind Frauen, wir wissen ganz genau, wie Männer lügen. Was findest du macht, macht Augen...
Fünfmal.
Ja, was macht Augen speziell, also besonders für Sekt? Also, ihr wart so mein erster... Wenn ich Augen höre, denke ich halt an Augen der Schäfen, dann denke ich an Gut Edel. Fertig. Home of the Gut Edel.
Ja, das ist so. Augen ist natürlich auch klein.
Winzig.
Ja, winzig. Wobei Augener Schäf zumindest so, ich sag mal, ein bisschen über die regionale Grenze hinaus früher sehr, sehr bekannt war.
Ja, ja, immer
und,
noch.
Genau, und ich auch jetzt viele Leute treffe, wenn ich sage, ich komme aus Augen, dann, ah ja, Augener Schäf. Also das ist schon ein Begriff.
Das ist so die Lage, die du als Restaurantfachmann, Frau einfach eingetrichtert bekommst. Gut, die Oberbergner-Bassgeige.
Ja, Oberbergner-Bassgeige. Wir haben ja auch nur zwei Lagen in Augen eigentlich. Augener Schäf und Augener Letten.
Okay, die und kann man dann, sich gerade noch so merken, oder?
Und dann sind, der Rest sind dann eben Parzellen oder so, aber viel mehr gibt es halt nicht. In Oberbergen ist es aber ja auch nur die Bassgeige. Das ist halt einprägsam. Aber das war früher, also meine Oma hat mir immer erzählt, früher war das Winzerfest. Mhm. Und da gab es Sonderzüge, die wurden extra dafür eingerichtet, um die Leute mit den Zügen an das Augener Winzerfest zu bringen. Also das war wohl echt ein Spektakel. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr ganz so krass. Also Sonderzüge gibt es nicht mehr, jedenfalls. Für Sekt ist die Lage sehr, oder ist überhaupt Augen sehr passend, weil wir ja nicht, also die Böden sind nicht jetzt super karg, sage ich mal. In Liechtenstein, wo wir unser Weingut haben zum Beispiel, sind es sehr, sehr karge Kalkböden. In Augen ist es nicht so, aber beim Sekt im Vergleich zum Wein ist jetzt auch nicht irgendwie die krasseste Ertragsreduktion oder sowas das beste Qualitätsmerkmal. Deswegen passt es sehr gut. Wichtig ist natürlich, wie bei allem, aber eben der richtige Lesezeitpunkt, in dem Fall oft ein ziemlich früher Lesezeitpunkt. Das ist aber was jetzt nicht für Augen speziell ist, sondern ja überall. Die Frage ist, beim Sekt, ihr habt das bestimmt auch schon in anderen Folgen thematisiert, ist einfach wichtig, dass man Grundweine hat, was wir vorher schon gesagt haben, die echt eine richtig knackige Säure haben.
Weil das Rückgrat ist.
Wir haben es mal eigentlich so schön beschrieben, dass Grundweine für Sekt eigentlich völlig ungenießbar sein müssen.
Ja, also...
Damit ein verdammt geiles Produkt rauskommt.
Genau. Ich glaube auch, wer mal die Möglichkeit hatte in der Champagne, wo es ja von den Böden nochmal krasser ist, was das Thema Säure angeht und auch sehr kühl ist, wer die Möglichkeit hatte, dort mal Grundweine zu probieren, also das ist heftig. Und da auch da, also da sind die... Auch wir bei uns achten nicht so sehr auf die Säurewerte, mehr auf pH-Wert, weil der pH-Wert doch besser widerspiegelt, was die sensorische Säure ausmacht. Und da ist es ja in der Champagne heftig. Also das ist ja wirklich richtig, richtig sauer. Und durch die klassische Flaschengärung, dann verändert sich das ja total. Also man hat es ja eigentlich... Dann nicht, dass man einen Champagner oder einen Sekt probiert und denkt, boah, der ist sauer. Aber andersrum ist es, wenn ich...
Also es kommt schon vor.
Ja, ja.
Es kommt schon vor, aber es ist jetzt nicht das Maß der Dinge.
Also ich würde sagen, verhältnismäßig selten für das, wie sauer die Grundweine
ja, auf jeden Fall
schmecken können. Und gerade wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung damit hat, denkt man sich sicherlich bei so einem Grundwein teilweise, boah, das kann ich ja nicht trinken. So. Aber das ist ja auch die Idee, es ist ja auch kein Wein, sondern es kommt ja eben noch dieser zweite Veredelungsschritt.
Deswegen heißt es ja Grundwein.
Exakt das.
Wieder Rohbau. Ist auch nicht dazu gedacht, einzuziehen. Das muss er erstmal fertig machen, ne? Genau. Erstmal die Gardinen aufhängen. Super. Johannes, hast du noch eine Frage? Du warst sehr still in dieser
Folge. Nee, ich habe einfach
Ich höre dich immer atmen, mach mir Sorgen, aber solange ich dich atmen höre, ist
eigentlich alles gut. Ja, und husten.
Atmen, husten, Nase putzen, alles dabei.
Die Nase geputzt habe ich nicht. Ich habe nur einmal irgendwie gerade abgetropft.
Abgetropft, okay, alles klar.
Ich habe nicht geschnaubt.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Katja, dass du Gast in unserer Folge warst. Und wir werden auf jeden Fall noch was von dir nachverkosten, Dank, damit der Johannes das auch mal auf dem Schirm
gerne,
hat.
Gerne, sehr gerne.
Ja. Und ja,
das ist kein Gastro sehr gerne, sondern ein ehrliches
sehr gerne. Das ist ein ehrliches sehr gerne.
Okay. Gut, wäre das auch geklärt. Nee, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich mal nach Köln, gerade in der Zeit, die wir jetzt alle hinter uns haben, ist es ja
mal wieder rauskommen, ne?
Erst recht was Besonderes, mal wieder irgendwie rauszukommen. Und ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Gern. Jetzt haben wir ein Aperitif hinter uns. Niemand hat was über den Sekt gesagt, aber wir gehen jetzt essen und wir bedanken uns fürs Zuhören und
bis zum Ich freue mich Mal. Auf österreichisches Bier.
Ja, Johannes freut sich auf Bier. Tschüss.
Tschüss.